Ja, hallo. Heute wieder herzlich willkommen zum Nordfunk, dem Radio vom Chaos Computer Club Mainz. Heute sind mit mir im Studio
Michael
und Michael.
Und natürlich ich, der Erik. Zur Einstimmung machen wir erstmal ein bisschen Musik. Passend zu unserem heutigen Thema, das Thema sind Roboter, gibt's jetzt von Pornophonique Set Robot.
Red, red, red.
Das war ein Pornophonik mit dem Song Set That Robot. Ja, hier sind wir beim Fnordfunk, Thema heute Roboter. Was bedeutet das Wort eigentlich, wo kommt es her?
Ja, das Wort Robot kommt aus einer slawischen Sprache, bedeutet sowas ähnliches wie Fronarbeit oder Frondienst. Also in der Sprache. Und wurde dann halt aufgegriffen in der Science-Fiction-Literatur halt für Automaten, die zum Beispiel menschenähnlich sind.
Das heißt, da geht es um irgendwelche Maschinen, Gegenstände, die für mich Arbeit erledigen.
Ja, am Anfang war es aber auch schon ziemlich fest definiert zu diesem humanoiden Roboter. Also da gibt es ja auch diese Geschichte mit dem Golem, den man dann sich dann halt schafft, der dann Arbeit für einen verrichtet. Wie genau das jetzt nochmal ging, weiß ich nicht.
Das war also eine jüdische Volkssage, ich glaube ein Wesen aus Lehm und dem Zettel in den Mund gelegt, das sind halt...
Dann kommt mir gerade diese Disney-Geschichte mit dem Besen und so, ein Zauberlehrling.
Ja, gut, also man muss ja sagen, dass dieses slawische Wort ja so seine erste Prägung ja so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte und dann so ein Theaterstück verarbeitet wurde. Aber generell so, dass mit diese Vorstellung in der Menschheit, dass man Automaten hat, die einem Arbeit abnimmt, das geht ja schon eigentlich so zurück bis in die griechische Mythologie. Das heißt, es hat eigentlich schon seit jeher den Menschen fasziniert oder dass sie immer sehr, fand das mal sehr anregend, darüber nachzudenken, dass es irgendwas geben muss, was ihm die Arbeit abnimmt.
Und würde mir auch gefallen, ja.
Ja gut, also in der griechischen Mythologie gab es glaube ich diesen einen Götterschmied, der sich halt auf einem Art Dreibein halt immer zu diesen Götterversammlungen hat transportieren lassen. Das habe ich jetzt neulich in der Informatikvorlesung gehört, also ist irgendwie nicht Wikipedia-konform.
Ja. Pädagogen würden sagen, da werdet ihr wirklich gebildet.
Ja, genau.
Wenn ich so an Science-Fiction denke, kenne ich da die Roboter eher anders. Also sind das ja meistens irgendwelche bösen Wesen, die wild durch die Gegend schießen, am Ende noch eine Kettensäge am Arm haben und alles zerfleischen, was ihnen irgendwie über den Weg kommt.
Ja gut, ich denke, man muss sagen, einfach sagen, dass wenn man an Roboter denkt, dann denkt man halt eigentlich auch mal an humanoide Roboter, die man ja generell eigentlich auch dann eher Androiden nennen würde. Und ja, aber wenn man es so sieht, sind denn Roboter heutzutage in der Wirklichkeit ja eigentlich die wenigsten wirklich in der humanoiden Form.
Ja. Ja. Aber es gibt auch nicht nur böse Roboter in der Science-Fiction-Welt. Es gibt ja auch zum Beispiel den Bender aus Futurama oder...
Den würde ich durchaus als böse bezeichnen.
oder den Lieutenant Commander Data aus Raumschiff Enterprise.
Ja, wobei Data ja irgendwie auch Gefühle hat oder
ja,
so ein bisschen...
irgendwann im Laufe der Sendung kriegt er mal einen Chip verpasst, der ihm dann auch Gefühle verleihen kann, ja. Am Anfang hat aber der Ingenieur, der Data entworfen hat, zwei Modelle entwickelt. Also das erste Modell hatte Gefühle, das ist dem sein Bruder, der auch in Filmen manchmal vorkommt und so. Und die zweite Version war dann Data, wo dieser Chip halt gefehlt hat. Und absichtlich, weil dort die Menschen Angst hatten, dass dieser Android zu menschlich war.
Also dass dieser Unterschied zwischen Mensch und Roboter wegfällt, man quasi wirklich Gott spielt, weil man Leben erschafft dadurch, oder?
Genau.
Okay.
Naja, aber also ich denke, wenn man heute, also ich glaube, wir sind einfach davon weit entfernt zu sagen, dass man menschliche Roboter hat oder dass es überhaupt einen Roboter mit Gefühlen geben wird.
Ja. Ja, aber das würde dann eher Richtung künstliche Intelligenz gehen. Also das wäre ja dann weniger so dieses Mechanische, was ich jetzt so erstmal im Roboter auch im Kopf habe, sondern das wäre dann schon eher eine Programmierleistung, dass der Gefühle simulieren kann, beziehungsweise auch selbstständig denken kann.
Das ist jetzt sehr schön, weil du jetzt sagst, schon als Informatiker sagst, dass er nur simulieren kann, dass er irgendwie gar keine möglichen hat.
Ja gut, das ist natürlich die Sache. Wenn er welche echte Gefühle hätte, wäre er ja kein künstliches Wesen mehr, sondern wäre dann schon eher ein Mensch eigentlich, auch wenn er sich rein stofflich von ihm unterscheidet.
Also jetzt ohne zu philosophisch zu werden, weil das kann ja leicht damit doch sehr abgehoben werden, aber ich weiß nicht, ob man wirklich daran festmachen kann, dass es so etwas wie echte Gefühle und nicht echte Gefühle gibt. Und also es ist immer so die Frage, inwieweit irgendwie antrainiertes Verhalten, ohne jetzt so in die KI abzusteigen mit irgendwie neuralen Netzen und so, zu sagen, wann das dann halt irgendwie mal jetzt, irgendwie ein Zufallsverhalten ist oder nicht.
Gut, ein Test für so KIs ist ja dann dieser Turing-Test zum Beispiel, wo er gerade dadurch geschaut wird, also wer den Test besteht, darf halt vom Menschen im Endeffekt in der Konversation nicht zu unterscheiden sein. Das heißt, das Programm muss sich wirklich verhalten wie ein Mensch und man darf den Unterschied nicht mehr erkennen.
Gut, aber es gab bisher ja gar kein Programm, was das jemals geschafft hat.
Ja, es gab ein paar, die das beim passenden Konversationspartner geschafft haben, wenn man so an den Elisabot denkt oder ähnliches, aber...
Genau, der Elisabot, irgendwie vielleicht kurz zur Erklärung, ist irgendwie von einem Herrn Weizenbaum, der kürzlich verstorben ist, eine Sammlung von Skripten oder ein Skript, was halt eine Konversation irgendwie simuliert. Ja. Das heißt, man spricht praktisch per Tastatureingabe mit jemandem und hat den Eindruck, dass halt jemand Echtes einem gegenüber sitzt, weil er halt gerade mit Gegenantworten zum Beispiel.
Ich glaube, wenn er nicht weiß, Gegenantworten, ansonsten hat er auch so einen Satz mit vordefinierten Antworten und versucht anhand von Schlüsselwörtern da immer das Passende rauszufinden.
Ja, ich glaube, man kann das so ein bisschen so klassischerweise mit so einem Telefongespräch vorstellen, so. Das ist eigentlich sehr faszinierend, wie leicht Menschen auf sowas reinfallen. Ja, ja. Ja, aber menschliche Roboter gibt es nicht, oder? Mit Gefühlen?
Also, noch nicht.
Also, was ich irgendwie recht faszinierend fand, es gab jetzt neu, ich habe mal gelesen, dass in Japan zum Beispiel man in der Altenpflege solche Plüschfiguren irgendwie einsetzt, die halt bestimmte Bewegungen machen und irgendwie Schnurgeräusch und so weiter und damit halt praktisch so eine emotionale Verbindung aufbaut zu den Alten. Das scheint ganz gut zu klappen, in der Imitation halt von Tieren halt. Ja.
Die Japaner sind ja eh sehr roboterverliebt. Ich glaube, gerade in der Altenpflege haben die auch einige interessante Sachen. Es gibt zum Beispiel so einen Gehhilferoboter, nenne ich ihn jetzt mal, der einem halt auch, dem man sagen kann, ich würde ganz gerne dahin. Der hat dann so ein eingebautes Navi quasi und erfährt einen nicht, sondern hilft einem, dorthin zu gehen und überwacht gleichzeitig dann auch die Vitalfunktionen, um halt einen Arzt rufen zu können. Hat natürlich auch ein Videotelefon und den ganzen Schnickschnack, dass man sich dann halt mit dem Arzt auch irgendwie...
Ist das so ein richtiges Serienprodukt oder...
Ich weiß nicht, ob es über den Prototypenstatus schon raus ist.
Weil ich kann mir vorstellen, dass sowas sehr kostspielig ist. Ja. Also wenn man ja auch an diese ganzen Spielzeugroboter denkt, also zum Beispiel diesen Aibo, der ja auch aus Japan kommt, der ist ja irgendwie nicht so... Also er ist noch bezahlbar, aber war ja schon ein bisschen teurer.
Also Aibo war der kleine süße Hund.
Genau.
Der sich, glaube ich, auch selbstständig wieder an der Steckdose aufladen konnte. Also hat gemerkt, wenn der Akku leer geht und ist dann wieder zur Steckdose, zur Ladestation gedackelt und hat dann mal kurz pausiert.
Ja, der war auch relativ kommerziell erfolgreich gewesen, aber ich glaube, mittlerweile wird er nicht mehr hergestellt.
Ja, ist eingestellt worden.
Ja, okay.
Ich würde fast sagen, was es sonst noch so an lustigen Robotern gibt, hören wir nach dem nächsten Lied. Thank you. Das war Bitcrusher mit dem Song Let's Play. Auch dieser Song ist natürlich wie alle oder fast alle heute Creative Commons. Ihr kriegt die nachher bei uns auch auf der Webseite, sind die dann verlinkt. Könnt ihr euch frei runterladen und natürlich auch weiterbrennen und euch dran erfreuen. Mittlerweile sind wir zu viert im Studio.
Ja, hallo. Ich bin der Carsten.
Und haben uns gedacht, es gibt ja so schlaue Leute, die sich über Roboter schon mal mehr Gedanken gemacht haben wie wir und da auch ordentliche Begriffsdefinitionen für haben. Was ist denn so eine Definition zum Beispiel?
Ja, also es gibt halt natürlich auch verschiedene Definitionen, die sind von Land zu Land verschieden. Ich habe jetzt mal so zum Beispiel eine VDI-Richtlinie, das ist aus Deutschland, die Richtlinie 2860. Und da geht es um verschiedene Einsatzgebiete für Roboter. Jetzt hier zum Beispiel haben wir auch Industrieroboter. Das ist ja etwas, was eigentlich jeder von uns kennt. Und nach der Definition sind Industrieroboter universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen, die Bewegungen hinsichtlich der Bewegungsfolge und Wegen und Winkeln sich also frei bewegen können, ohne mechanischen Eingriff. Und die müssen natürlich dann auch programmierbar sein. Und gegebenenfalls sensorgeführt sein. Das heißt also, dass die auch sich selber anpassen können. Ja, natürlich bei Industrierobotern braucht man auch sowas wie Greifer, Werkzeuge oder andere Fertigungsmittel, die aufrüstbar sein sollten und die dann die Handhabungs- oder Fertigungsaufgaben ausführen. Ja, gibt es natürlich eine Menge Beispiele für die Anwendungen. Kennt eigentlich jeder, hat schon mal im Fernsehen irgendwie ein Bild von einem Fließband gesehen, wo Roboter zum Beispiel von Autos die Karosserien zusammenschweißen.
Oder lackieren.
Oder also lackieren.
Gerade so Autobranche hat da, glaube ich, relativ viel schon, oder?
Ja, klar. Ist ja auch unter anderem einer der Gründe, dass die Automobilbranche in Japan sehr groß ist. Und in Japan selber sind ja Roboter, wie wir schon vorhin erwähnt haben, sehr verbreitet schon gewesen. Also es fing, glaube ich, sogar schon in den 60ern an, wo man Industrieroboter für die Fertigung eingesetzt hat. Ja, und da geht es natürlich auch wieder darum, dass man dort halt zum Beispiel in gefährlichen Situationen oder in Situationen, wo dann der Roboter kosteneffizienter ist als der Mensch, natürlich dort die Arbeit wegrationalisiert oder beziehungsweise halt dadurch sicherer macht.
Gefährliche Situationen, muss ich jetzt irgendwie so an diesen Mars-Roboter denken. Auch,
ich habe jetzt gerade an Minensuchgerichte gedacht.
Ah, nicht schlecht.
Ja, klar, das ist natürlich was, wo man einen Roboter wunderbar einsetzen kann. Ein Roboter kann halt in die Luft fliegen oder abstürzen. Das tut halt keinem Menschen weh.
Gut, ist natürlich so in der Fertigung eher selten.
Das gut, ich glaube, das Beispiel Lackierarbeiten war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist ja mir eigentlich auch nicht so gesund, das irgendwie so selbst zu machen. Ja. Von daher ist das, glaube ich, jetzt so in der Automobilindustrie ein Bereich, wo Roboter eigentlich vielleicht ein Beispiel wären für gefährliche Situationen.
Ja, hat auch natürlich den Vorteil, ein Roboter arbeitet immer gleich und ein Roboter hat halt auch keine Probleme, die Farbe, die er halt aufsprüht, den Lack gleichmäßig zu verteilen.
Das heißt, der würde dann einfach nur den Arm bewegen oder hat er vielleicht dann auch noch Sensoren, um zu erkennen, wie viele Schichten Lack er schon drauf hat, ja, oder um zu erkennen, dass er auf einmal doch die falsche Farbe sprüht,
ja,
um halt eben doch auf Umwelteinflüsse zu reagieren.
Ja, es ist halt, wie gesagt, ist ja auch in der Definition schon eingegeben, dass Sensoren auch zu so einer Ausstattung gehören können. Und das ist natürlich klar, wenn jemand so etwas entwickelt hat, wird es auch eingesetzt.
Ist natürlich auch auf Dauer günstiger, um als Leute zu beschäftigen.
Also man muss ja auch mal so sehen, ich glaube, als das Fließband eingeführt wurde von Henry Ford in den USA, ging es ja eigentlich auch darum, dass es ja irgendwie alles sehr eintönig ist, was da so geschieht. Und dass dann auch, glaube ich, relativ spät erst so diese Rotationsprinzipien kamen, dass man halt dann die Arbeitsstation wechselt, um halt auch mal einen anderen Bereich zu sehen, um nicht halt die nächsten 20 Jahre immer die gleiche Schraube, erstmal banal gesagt, Schraube reinzudrehen. Und da sind natürlich Roboter auch eine gewisse Erleichterung, weil halt einfach diese ganz einfachen oder simplen Tätigkeiten, die halt immer nur eine beständige Wiederholung sind, ja von ihnen einfach übernommen werden können und halt Menschen sich halt eher komplexeren Aufgaben widmen könnten.
Na gut, letztlich kann man sagen, Industrieroboter, wie zum Beispiel eben Fließbandfertigung, Automobilindustrie, müssen nicht über eine große Autonomie verfügen oder über besonders viele Fähigkeiten, Dinge wahrzunehmen. Die müssen vor allem in der Lage sein, im Regelfall relativ schwere Sachen zu bewegen. Ja, ich meine, so ein Auto oder Autoteile können leicht ein paar hundert Kilo wiegen. Die kann kein Mensch mehr heben. Und wer mal in so einer modernen Fertigungsstraße war, das geht ja alles schon relativ flott zugange. Ja. Die Karosserien werden da rumgehoben, gedreht, dann werden irgendwo Teile angeschraubt oder manche Roboter haben auch die Aufgabe, irgendwas zu prüfen, ob irgendwas festsitzt und so weiter. Also sie haben relativ spezialisierte Aufgaben, die sie eben sozusagen monoton, aber eben andauernd erledigen können. Die müssen keine Pausen anlegen, das heißt, der Mensch hat lediglich noch die Aufgabe, das Ding zu überwachen, ob es auch korrekt läuft und eben eventuell zu warten, wenn, was weiß ich, so die üblichen Wartungszyklen dann sind oder mal die Maschine umprogrammiert werden muss oder was weiß ich, irgendwas Neues produziert werden soll und dann die Werkzeuge gewechselt werden müssen. Ansonsten arbeiten die halt eben konstant und autonom.
Kann man denn was zu dem Preis von so einem Industrieroboter sagen? So ungefähr grob für darum, was sowas kostet, so ein Roboter?
Also ich habe keine Preise im Kopf, aber da Dinger wahrscheinlich eh sehr spezialisiert angefertigt werden. Also sie können ja dann auch immer nur lackieren oder halt eben nur die Tür eben reinheben, anschrauben. Wird es wahrscheinlich schon relativ teuer sein.
Eine Zahl? Relativ teuer ist mir so vage. 10.000, 100.000.
Also ich kann mich nicht mehr... Also ich habe schon mal Preise für solche Roboterarme gesehen, die bestimmte Aufgaben ausführen können. Da hat ja zum Beispiel die Firma KUKA hier aus Augsburg jetzt auch einen ganz neuen Greifarm, der sogar 30 Tonnen heben kann,
30 Tonnen.
Entwickelt. Das Ding war verdammt teuer, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel.
Okay.
Aber sind das nicht eigentlich eher Maschinen? Also wenn ich...
Ja, Maschinen an sich führen ja nur eine Aufgabe aus, aber das Besondere an den Robotern ist ja, dass sie auch programmierbar sind. Das heißt, dass sie dann theoretisch unbeaufsichtigt ihre Aufgabe weitererfüllen können, auch wenn dann mal die Aufsichtsperson zum Kaffee geht.
Kann eine Waschmaschine ja auch.
Naja, also man muss ja auch sagen, dass ich denke, dass so in manchen Bereichen die Übergänge schon ein bisschen fließend sind. Also zum Beispiel bei Stanislaw Lem, um wieder kurz auf die Science-Fiction-Literatur zurückzukommen, er nennt ja die ganzen, er nennt die Roboter ja nicht Roboter, sondern Automaten, oder auch Halbautomaten. Und ich denke, das trifft das ganz gut. Also ich glaube, wir haben da schon einen gewissen Übergang einfach zwischen einer Maschine, die einen gewissen Automatismus hat und halt einen Roboter nach unserer Vorstellung.
Ja. Ja, das ursprünglich wurde das Wort Roboter ja auch nur für diese humanoide Form verwendet. Also für diesen aus der Science Fiction bekannten Roboter, der sich nett mit den Menschen unterhält, ist aber dann seitdem er halt in der Industrie auch für die Fertigung mit eingesetzt wird, hat sich dieser Begriff halt auf alles Mögliche ausgeweitet, was halt autonom Arbeiten ausführen kann.
Wo wir eben schon so kurz irgendwie im Haushalt waren, irgendwie so mit der Waschmaschine, da kann man ja mittlerweile auch schon Geräte kaufen.
Also ja, klar.
Ganz bekannt ist dieser schöne Staubsaugerroboter.
Ja.
Den schaltet man morgens an, dann fährt er lustig seine Bahnen. Lädt sich zwischendrin, glaube ich, auch wieder auf mittlerweile.
Ja, gibt natürlich auch noch den Rasenmäher-Roboter.
Der wäre mal gut.
Ja. Wie groß sind die so?
Der Staubsaugerroboter, so ein bisschen größer wie ein Fußball, würde ich sagen.
Ja, der hat, glaube ich, irgendwie so einen Durchmesser von 30 Zentimeter.
Das heißt, nach jedem Zimmer muss ich praktisch einen Beutel leeren, oder was?
Ja gut, der ja jeden Tag saugt.
Ach so, okay.
Reicht es hoffentlich, einmal zu wechseln.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob die mittlerweile so alt sind, dass er das auch kann. Das wäre natürlich mal schick.
Ich wage es zu bezweifeln.
Also ich habe das so verstanden, dass in dieser Station, also von dem einen, den ich gesehen habe, dass er da nicht nur lädt, sondern dass dort auch der relativ kleine Auffangbehälter für Dreck halt geleert wird und in einen größeren umgefüllt wird. Sodass man letztlich nur die Station quasi dann entleeren muss.
Aber das ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist exotisch, aber es ist schon etwas außergewöhnlich. Also ich kann jetzt nicht ins Haushaltsfachgeschäft gehen und sagen, ich möchte gerne einen Staubsaugerroboter.
Kannst du mittlerweile relativ gut kaufen. Also vor 3 Jahren musstest du ja noch irgendwie speziell bestellen und so weiter. Da gab es dann halt auch nur die ganz dummen Geräte, die ja an der Wand quasi auch einfach nur abgeprallt sind und hoffentlich dann doch irgendwie mal durchs ganze Zimmer gekommen sind. Mittlerweile sind die gar nicht mehr so exotisch.
Also ich finde, also jetzt aus der wenn ich jetzt mal so mir das vorstelle, wie das irgendwie intern funktionieren könnte, so schwierig kann das nicht sein, sowas zu programmieren, oder? So.
Ja,
also du musst eigentlich die Gegenstände in dem Raum kennen. Das heißt,
du musst auch erkennen, hinter welche Gegenstände kannst du hinter.
Ja.
Du musst dir irgendwie speichern, wo du schon warst. GPS oder so hast du nicht. Das heißt, du musst dich komplett auf die Motoren verlassen. Musst aufpassen, dass die Treppe nicht runterfällst. Musst wissen, wo du wieder hin musst, in welche Ausrichtung.
Staubsaugerroboter sind Treppen-aware?
Ich hoff's.
Okay.
Also ich kenne nur von vor 3 oder 4 Jahren war das so ein ganz, ganz einfaches Modell. Da hat ein Bekannter damals so eine Kamera draufgeschraubt, um dann abends zu gucken, ob der Roboter wirklich überall gesaugt hat. Mittlerweile geht da wohl aber mehr.
Das heißt, jeden Abend der Kontrolle hast du auch schön gesaugt, Schatz.
Ja. Ja. Also grundsätzlich für den Haushalt wird es da auf jeden Fall noch viel mehr geben, denke ich. Es gibt ja viele Aufgaben, die man im Haushalt nicht gerne macht. Fenster putzen, Staubsaugen.
Fenster gab es gleich auch schon was.
Ja.
Ähnlich wie der
Staubsaugerroboter. Bürogebäude, oder? So mit Glasfront.
Ja, klar.
Also ich weiß, dass irgendein Fraunhofer-Institut so einen entwickelt hat, und zwar für irgendeinen Bahnhof, bei dem sie riesige Glashallen da gebastelt haben und ihnen dann klar wurde, dass das wohl kaum noch irgendwie von Menschenhand in vernünftiger Zeit zu reinigen ist. Und dann haben sie eben so einen Roboter gebastelt, der da eben völlig autonom seine Bahnen zieht und da nach und nach alle Scheiben putzt.
Das war der Berliner Hauptbahnhof, oder? Kann das sein?
Das kann durchaus sein, ja.
Ich meine, hier da was gewesen.
Ansonsten kenne ich so im Haushalt noch einen für Dachrinnen, der sich da irgendwie durcharbeitet und Blätter irgendwie entfernt.
Das ist natürlich auch praktisch, ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein weiterer Nutzen dann für Roboter, zum Teil eben einfach an Orte zu kommen, die für den Menschen nicht oder schwer zugänglich sind. Ja. Egal, ob es irgendwie Dachrinnen sind, an die man eben nur mit einem riesigen Gerüst dran käme, und der Roboter, wenn er entsprechend designt, kann sich eben irgendwie am Dach festhalten.
Ja, bevor wir uns weitere Anwendungsgebiete anschauen, machen wir noch ein bisschen Musik. Jetzt gibt's von Binärpilot Robot Wars. We'll be right back. Da sind wir wieder beim Nordfunk, der Sendung des Chaos Computer Club Mainz. Ist jetzt 17.36 Uhr. Alles zur Sendung findet ihr unter nordfunk.cccmz.de. Da kann man schauen, was es so an nächsten Sendungen geben wird. Kann man sich nochmal anschauen im Nachhinein, was für Musik gespielt wurde, falls man dann doch was ganz cool fand. Ja, unser Thema ist heute Sport, glaube ich.
Ja, so ähnlich, ja. Also Sport kann man auch mit Robotern betreiben. Es gibt jetzt seit 1997 eine Weltmeisterschaft für Roboterfußball. Die erste war, wenig überraschend, in Japan. So in der Anfangszeit waren die schon froh, wenn die Roboter in der Lage waren, die Seitenauslinie zuverlässig zu erkennen, den Ball zu lokalisieren und das Tor, auf das sie spielen wollten. Die mussten dann auch alle speziell eingefärbt sein und es mussten ganz klar definierte Lichtverhältnisse herrschen, damit die Roboter sich überhaupt zurechtfanden. Inzwischen ist das Ganze eine ziemlich beliebte Sache geworden. Es gibt inzwischen 9 verschiedene Ligen von richtig großen Zweibeinern, also humanoiden sozusagen Robotern, über Roboter mit Rädern. Es gibt eine eigene Liga hier für diese Roboterhunde davon,
Aibo
von Sony, so rum ist es. Inzwischen sind die so gut, dass sie bei praktisch jeden Lichtverhältnissen und auf ganz normalen Spielfeldern unter beliebigen Lichtbedingungen spielen können. Die können inzwischen eben wirklich auch ihre Mitspieler erkennen, exakte Pässe schießen und so weiter. Also da hat sich unglaublich viel fortentwickelt. Das Ganze ist nicht nur ein netter Gag, sondern davon gehen halt auch echte Impulse aus. Da wird geforscht, da wird dran gearbeitet. Inzwischen bei der aktuellen, sozusagen beim aktuellen Stand der Technik, auf der Hannover Messe findet ja zurzeit auch ein RoboCup statt. Da sind wohl 80 Teams aus 15 verschiedenen Ländern vor Ort. Also inzwischen ist das eine recht weit verbreitete Sache und gibt natürlich auch wichtige Impulse für, ich sag mal, Anwendungszwecke der Robotik, ja, weil da geht es ja darum, die Roboter müssen das Spielfeld korrekt erkennen können, sie müssen auch alle anderen sozusagen Roboter auf dem Spielfeld korrekt erkennen können, sie müssen als Team ja auch funktionieren können. Also da geht es auch darum, dass verschiedene Roboter, die eben nicht miteinander elektronisch kommunizieren können, trotzdem irgendwie miteinander funktionieren können. Es gibt darüber hinaus inzwischen einen RoboCup at Home. Da geht es dann nicht mehr darum, dass die Roboter Fußball spielen, sondern da geht es darum, dass der Roboter sich in einem Zimmer zurechtfinden muss und da gewisse Aufgaben erledigen muss. Ja, da geht es dann so ein bisschen in die Richtung eben Roboter als Haushaltshelfer. Und es gibt inzwischen auch eine RoboCup Rescue Liga. Da müssen Roboter in der Lage sein, eine nachgestellte, Katastrophensituation zu meistern. Da gab es doch neulich irgendwas im Fernsehen, glaube ich, dazu. Da zeigten sie Roboter, die dann über irgendwelche Hindernisse laufen mussten, die dann so aussahen wie eben ein zusammengestürztes Haus. Sie mussten irgendwie in der Lage sein, den Menschen da drin zu lokalisieren und solche Geschichten. Also das Ganze hat zwar irgendwo einen sportlichen Aspekt, aber da geht es natürlich auch so ein bisschen um den Wettstreit, wer die besseren Ideen dazu hat, Roboter eben mit besseren Sensoren auszustatten, sie besser zu programmieren, dass sie ihre Umwelt besser wahrnehmen und Dinge schneller einordnen und eben auch eigene Lösungsstrategien entwickeln. Darum geht es ja auch. Ja.
Also ich denke, was man bei den Wettbewerben halt einfach auch sagen muss, ist, dass man halt auch mit diesem Preisgeld dann, glaube ich, versucht, einen gewissen Anreiz zu geben, halt noch ein bisschen mehr zu machen, weil es natürlich auch eine sehr doch schon etwas teuer und aufwendiger ist und manchmal einfach ein eindeutiger Nutzen nicht klar erkennbar ist. Also wenn man so einen humanoiden Roboter bastelt, der halt die Treppen hochgehen kann oder Fußball spielen kann, dann werden vielleicht einige Leute sagen so, naja, wozu eigentlich? Ja. Und dass es aber halt irgendwie auch darum geht, einfach ein Stückchen weiterzukommen, gerät das ein bisschen in den Hintergrund.
Also ich glaube, wenn man in dem Bereich arbeitet und bei so einem RoboCup mal relativ weit gekommen ist, das ist auf jeden Fall verdammt gut für die Bewerbungsmappe auch. Also
ja, sicher. Aber man sieht das ja zum Beispiel, also es ist ja schon wieder eigentlich ein ganz anderes Feld, und aber zum Beispiel in den USA, glaube ich, wird das von der DARPA ausgeschrieben, mit den Autos, die halt irgendwie eine Strecke autonom fahren müssen. Und also man kann jetzt natürlich, also der Eindruck, dass es jetzt ein Roboter ist, mag vielleicht nicht gegeben sein, aber letztendlich ist es ja eigentlich ein Stück programmierte Logik, die da halt auch sich um Hindernisse kümmern muss und halt in dem Auto verkleidet ist.
Ja. Ja gut, das ist eine Sache, die macht diese in der deutschen Autoindustrie schon seit langem drin. Also ich weiß, dass Mercedes schon seit vielen Jahren daran forscht. Da geht es letztlich um ganz konkret Fahrassistenzsysteme, ein Gerät, was theoretisch in der Lage sein soll, letztlich den Fahrer Warnschilder, Hinweisschilder nochmal sozusagen deutlich vor Augen zu führen, weil die ja nicht immer so klar erkennbar sind oder der Fahrer einfach manchmal nicht darauf achtet, dass sie Spuren erkennen und den Fahrer warnen, wenn er davor ist, eine Spur zu wechseln.
LKW-Fahrer.
Also sowohl Mercedes als auch BMW, ich glaube auch VW, haben inzwischen ein Fahrzeug, was theoretisch in der Lage wäre, völlig autonom auch ein Auto zu lenken. Ja, das kann Ampeln erkennen, das kann Stoppschilder erkennen und so weiter, das kann Verkehr erkennen. Auf der Straße dürfen sie mit den Dingern nicht fahren, weil unsere Straßenverkehrsordnung ganz klar vorsieht, dass der Fahrer während sich das Fahrzeug bewegt, die Hände am Lenkrad und die Kontrolle über das Fahrzeug haben muss. Das heißt, er darf die gar nicht komplett an einen Computer abgeben. Sprich, diese ganzen Tests finden eben doch nur in simulierten Straßenverkehr statt, weil sie damit nicht einfach so auf der Straße rumeiern dürfen.
Aber ich glaube, so diese Spurwechselgeschichten, das gibt es aber, glaube ich, jetzt schon fest eingebaut.
Ja, daraus hat sich eben, sie können keine kompletten autonomen Autos verkaufen.
Das ist klar, ja.
Aber sie können Teile dieser Technik schon in Autos einbauen, um sozusagen im Sinne eben Fahrassistenzsysteme den Fahrer zu warnen, wenn er irgendwelchen Blödsinn dabei ist.
Es geht ja auch nicht nur unbedingt ums Warnen. Also gibt es ja momentan auch im Fernsehen eine tolle Reklame von einem Autohersteller, wo halt auch ein automatisches Einparksystem beworben wird, wo dann der Fahrer das Lenkrad loslässt und das Auto automatisch den richtigen Einschlag findet, um sich eine Parklücke einzuparken.
Ja, wobei wir wieder so an den Grenzen der Straßenverkehrsordnung wären, ja, wenn das Ding dann nämlich Scheiße baut und irgendjemand anrempelt, wer ist dran schuld?
Ja, ja, im Zweifelsfall der Fahrer, würde ich dann sagen.
Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht.
Der Fahrer kann dann ganz schnell auf die Idee kommen, ich hatte die Hände gar nicht am Lenkrad, da hat der Computer selber gemacht. Ich verklage mal schnell den Autohersteller. Aber
da ist ja das Schöne, dass man ja auch Softwarehersteller nur sehr, sehr schwer auf irgendwelche Mängel verklagen kann. Deshalb sind wir auch alle in der Informatik. Da kann man auch Scheiße bauen, ohne für zu leiden.
Richtig, ja. Sonst wäre Microsoft schon lange pleite. Ja. Na gut, nicht nur die. Aber ja, also es ist schon richtig. Diese Robocups ist natürlich ein Wettstreit der Ideen. Und die Leute, die da gut abschneiden, das gibt natürlich eine Menge Prestige. Das ist später eben, wenn die Leute von der Uni weg sind, es sind halt ganz oft eben Universitäten, die das machen, ist das natürlich schon eine sehr gute Bewerbungsgeschichte, wenn ich sagen kann, hier, ich habe im RoboCop den zweiten Platz belegt, ja, das ist natürlich schon klasse. Und es gibt auch eine Junior-Liga für eben Leute, die noch letztlich nicht an der Uni sind, also Schüler und so weiter. Da geht es vor allem auch darum, sozusagen die Leute für das Thema zu interessieren und wissenschaftlichen Nachwuchs zu bringen, ja, weil wir kennen alle die Schlagzeilen, es gibt zu wenig Ingenieure. Und das zeigt sich natürlich auch in diesem Bereich.
Ja gut, die verschiedenen Ligen sind ja schon auch mit einer gewissen Idee entstanden, denke ich. Also zum Beispiel bei dieser Albo-Liga ist halt klar, jeder hat erstmal das gleiche Ausgangsmaterial, versucht halt möglichst viel von rauszuholen, wo es dann halt eher Richtung Effizienz geht. Dann die anderen Ligen, gerade wenn es um Zweibeiner geht oder so, wo die Leute frei basteln dürfen in einem gewissen Rahmen, ist natürlich eher die Idee gefragt, wie du das Ganze mechanisch irgendwie regelst. Und klar, wenn es halt mehr kostet und du kannst es dir leisten, ist es halt auch okay. Ich meine, es gab auch noch so eine ganz einfache Liga, wo auch noch irgendwie eine Kamera über dem Spielfeld hängt, wo man dann einfach dieses Spielfeld erfassen als Problem erstmal komplett rausnimmt, sodass sich Leute halt eben eher auf andere Sachen beschränken können. Also wird ja schon mit jeder Liga im Endeffekt auch ein Forschungsfeld mehr oder weniger dann belastet. oder gefordert einfach von den Leuten.
Ja, man darf ja auch nicht unterschätzen, dass vieles, was da dann auf dem Spielfeld passiert, eigentlich auch interdisziplinär ist. Also es ist ja nicht nur so, dass da jetzt nur Informatiker sitzen oder nur Roboterbauer, sondern die müssen ja alle miteinander zusammenarbeiten. Da gibt es viele verschiedene Felder, die sich dann halt praktisch zusammenlegen und jeder bringt ein bisschen was davon ein.
Gut, aber man muss natürlich schon sagen, dass also vielleicht bis es auf die Schülerliga ausgenommen ist, natürlich, da steckt schon ein bisschen Geld dahinter, oder? Also ich denke, also es reicht für nur, dass die Hochschule sich das leisten kann oder ein Fachbereich und eine Forschungsgruppe, aber jetzt, wenn jemand das sagt, ich möchte jetzt Robocop machen, dann könnte es vielleicht ein bisschen finanziell betrachtet schwieriger werden, oder?
Gut, müssten wir nochmal gucken, bei welchem Einstiegspreis die kleinste Liga spielt, aber ich...
Gut, ich denke, also bei den Schülern wird es wahrscheinlich nicht so...
2000 Euro kannst du ja, dann das ein Dreierteam aufstellen.
Aber ja gut, in der kleinsten Version machen wir das ja quasi ja auch, ne? Bei unserem Ferienprogramm. Da ist es zwar jetzt nicht unbedingt Fußballspielen, aber das sind auch letztlich einfache Roboter, die mit denen die Jugendlichen dann irgendwelche Aufgaben bewältigen müssen.
Ja, also wir hatten in Osterferien wieder ein bisschen Ferienprogramm zusammen mit dem Amt für Soziale Arbeit. Waren 10 eigentlich fast alles ganz coole Kinder. Mit denen wir mit Lego Mindstorms Roboter gebaut haben. Lego Mindstorms, Lego kennt jeder. Mindstorms ist so ein Erweiterungsset von Lego, wo man dann eben auch einen kleinen Computer mit dabei hat. Verschiedene Sensoren, Drucksensor, Abstandssensor, Farbsensor, Geräuschsensor, genau. Und ein paar Motoren bewegen kann. Und damit kann man auch schon relativ viel machen. Also so der Roboter, der sich seinen Weg durchs Labyrinth sucht, ist eigentlich eine ganz schöne Aufgabe und ist halt einfach eine Sache, mit der man die jüngere Generation ganz nett an das Thema heranführen kann.
Ja, gibt's übrigens im Sommer und im nächsten Herbstferien wieder.
Für Interessenten. Oh, wir haben gerade einen Freiwilligen für den Herbst gefunden.
Ja, das Problem an der Sache ist halt, dass es eben begrenzt ist von der Teilnehmerzahl und die sind ja üblicherweise recht schnell vergriffen, in Anführungsstrichen, die Plätze.
Ich glaube, man muss eigentlich muss man gar keine Werbung machen, weil ich glaube, so generell auch die ganzen Kurse, die jetzt in diesen Ferienprogrammen ja immer angeboten werden vom Amt für Soziale Arbeit mit anderen Partnern, das sind, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde vergriffen. Ich glaube, also, bei den Robotern waren es 10, 15 Minuten angeblich, bis alle Karten weg waren.
Das Amt hat generell krass das Angebot erhöht, aber die kommen halt einfach nicht hinterher, also die versuchen schon da irgendwie alles zu drehen, was geht, damit sie da ein schönes Angebot haben. Wir haben auch verdammt viel, aber klar, Nachfrage ist halt einfach riesig.
Ja. Was kann man so sagen, was haben so die Kids so gebastelt? Also ich glaube, ich kann mich erinnern, dass so dieser Labyrinth-Roboter, der war nicht so beliebt, oder?
Das letzte Mal schon, dieses Mal nicht so sehr. Also das letzte Mal war es ja tatsächlich so, dass das Labyrinth zu lösen mit das Interessanteste für die Kinder gewesen ist. Diesmal waren hauptsächlich Jagdalgorithmen einen anderen Roboter ausfindig machen und dann versuchen halt irgendwie umzuwerfen oder so, damit er sich nicht mehr fortbewegen kann.
Zerstörungstriebe sozusagen.
Ja, ja, wir hatten auch den Kartenverteilroboter fürs Mau-Mau-Spiel.
Ja, das war ganz toll, ja.
Der verteilt also automatisch an die Spieler die Karten aus einem Stapel heraus. Und mischt da auch, oder?
Mischen nicht. Er verteilt auch ab und an ein paar Karten zu viel, weil die Karten ein bisschen klebrig waren. aber an sich klappt das.
Okay. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie programmiere ich eigentlich sowas irgendwie? Ist das schwer? Also gerade wenn man sagt, so Lego Mindstorms und das für Kinder und so.
Gibt's doof, wenn ein Informatiker fragt, ob es schwer ist.
Ja, es gibt halt verschiedene Ansätze. Also man kann sich natürlich auch das super tolle Programmierprogramm runterladen, wo man auch mit echten Programmiersprachen diese Maschinen steuern kann. Aber es gibt auch von Lego selber eine extra Software, die ist sehr kinderfreundlich gestaltet. Funktioniert ungefähr wie Lego. Also man hat da bestimmte Bausteine, denen man bestimmte Funktionen zuweisen kann, die vordefiniert schon den Lichtsensor ansprechen, dass man dann halt solche Schleifen basteln kann, wie zum Beispiel fahre geradeaus, bis vor dir ein Objekt auftaucht und drehe dich dann 180 Grad und fahre geradeaus oder so, im einfachsten Sinne. Das Ganze ist auch wirklich so gestaltet, also es gab eigentlich kein Kind, das wirklich Probleme hatte, ein logisches Programm aufzubauen.
Gut, wenn wir jetzt von Kindern reden, von welchem Alter reden wir so?
11, 12 aufwärts bis 16.
Bis 16, okay.
14, ja. Nee, 14 war der älteste, glaube ich.
Diesmal, ja.
Gut. Also ja, es ist halt...
Würde ich auch für Leute, die jetzt nicht groß mathematischen oder Informatiker-Hintergrund haben, machbar. Also es ist wirklich sehr schön gestaltet. Kann man auch relativ schnell irgendwie was mitmachen. Und
ich glaube auch, das ganze Konzept kommt von diesem Informatiker aus den USA, der mit Loro auch so eine Programmiersprache für Kinder entworfen hat, wo man so Mandalas und so Mandeln malen kann, recht einfach. Was von daher ist ja auch wirklich auf Kinder optimiert, sag ich mal.
Ja, was ich übrigens sehr positiv fand, war, dass wenn man ein Kind ein bestimmtes Problem hatte und dann halt nach Hilfe gefragt hatte, man mit einfachen Denkanstößen, dass man mal irgendwie nur von einem Trick erzählt hat, den man hätte anwenden können, also in der Logik, das sehr schnell adaptiert wurde und dann auch ganz schnell in anderen Programmen für andere Aufgaben aufgetaucht ist. Das heißt, die Kinder haben untereinander sehr viel auch gespickt und dadurch war das mehr so ein gemeinsames Lernen auch.
Gegenseitige Befruchtungseffekte sozusagen.
Genau.
Ja, gut. Das Ganze geht 5 Tage, oder? Und diesen Sommer wieder. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik wieder, oder?
Gut, dann spielen wir nochmal so ein Pornophonik, Space Invaders.
Take me home. Can you take me home? Can you take me home? Can you take me home?
So, da sind wir wieder beim Nordfunk. Hier vom Mainzer Chaos Computer Club machen natürlich nicht nur Radio. Wir treffen uns zum Beispiel auch jeden Dienstag in der Kreativfabrik.
Um 19 Uhr.
so ab 19 Uhr. Das ist ja auf dem Schlachthofgelände. Eine andere Sache, die wir jetzt vorhaben, ist am Freitag. Da gibt's momentan im Kapitol in Mainz das Übermorgen-Festival. Da werden von mehreren Initiativen, Verbänden Filme gezeigt zum Thema Übermorgen. Geht quasi darum, wie soll die Welt irgendwann mal aussehen, was stellen wir uns so vor, was träumen wir.
Oder wie könnte sie aussehen, muss man auch sagen.
Im Negativen, ja.
Ja.
Das Ganze ist eine Initiative von der Aktion Mensch. Grob Infos gibt es dazu auf diegesellschafter.de. Und ja, diesen Freitag zeigen wir zusammen mit AK Vorratsdatenspeicherung den Film Scanner Darkly. Ab 19.30 Uhr sind da natürlich dann auch ein bisschen Infomaterial vor Ort und freuen uns auf einen guten Film und ist natürlich auch jeder herzlich zu eingeladen.
Ja, also es lohnt sich. Also es ist wirklich ein schöner Film.
Auch einfach vom Ansehen her, also wenn einem die Thematik nicht zusieht, auch vom Bild her ist er auch einfach schön gemacht.
Ja.
Das
ja.
Ganze ist quasi normal gedreht, aber dann am Rechner noch so geändert worden, als würde es, ja, es sieht halt so ein bisschen comicartig aus.
Ja, es ist wie so ein Filter drüber gelegt, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Genau.
Ja. Spielen sogar große Stars mit, wie Keanu Reeves und Winona Ryder.
Ja. Und ja, also lohnt sich, kommen.
Auf jeden Fall. Ja.
Von einem meiner Lieblingsautoren die Vorlage, Philip K. Dick, ein sehr visionärer Science-Fiction-Autor, der sich schon relativ früh mit sehr vielen wichtigen Themen auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel Überwachung oder eben einer Zukunft, in der Menschen und menschenähnliche Maschinen zusammenleben. Das Ganze ist dann in dem Film Blade Runner verhackstückt worden. Das Original ist etwas anders, aber die Thematik ist etwa dieselbe. Also insgesamt auch ein toller Autor, wenn auch seine Bücher manchmal etwas schwer zu lesen sind. Gebe ich offen zu.
Ja, mit Blade Runner wären wir dann auch wieder beim Thema Roboter, waren eben beim Fußball. Ja, wie ist das, wenn ich jetzt gegen einen Fußballroboter spiele, würde ich ja wahrscheinlich als unsportlicher Informatiker noch eine Chance haben oder eher nicht?
Ich denke im Moment schon noch. Also die Roboter, ja, da muss noch einiges entwickelt werden, bevor die so gut sind wie menschlicher Spieler. Also irgendjemand vom Fraunhofer-Institut hat gesagt, er rechnet damit, dass etwa 2050 eine Robotermannschaft in der Lage sein wird, jede menschliche Mannschaft zu schlagen. Insofern, da wird es wohl noch einiges dauern, bis die soweit sind.
Gut, es gibt ja auch durchaus Bereiche, wo die Maschinen schon quasi besser sind wie ich.
Also ja, wir haben da eben ja schon drüber diskutiert. Während der Songpause, muss man sagen. Aber also ich finde, das ist schon ein bisschen geschummelt, weil natürlich, wenn man sich jetzt ein Spiel wie Schach betrachtet, ja, dann ist es natürlich so, dass der Rechner natürlich auf eine Datenbank zugreift, wo halt die ganzen Partien zum Beispiel ihm bekannt sind, der bestimmte Züge anwendet. Ja. Und es gibt natürlich auch bestimmte Algorithmen, die einfacher halt auch für Spiele sehr gut oder auch gerade für Schachcomputer sehr gut geeignet sind. Ja, so dass es halt für einen, ich sag mal, Durchschnittsspieler schon schwierig werden kann zu gewinnen oder vielleicht sogar fast unmöglich.
Ja, die besten Schachcomputer sind so gut, dass sie nur für die wirklich vielleicht besten 5 Schachspieler der Welt noch.
Gut, ich habe jetzt nicht an Big Blue oder Deep Blue, glaube ich, hieß er, oder auch wie jetzt der letzte hieß, der in Bonn, glaube ich, sogar mehr als ein Remis rausgeholt hat, gesprochen, aber jetzt von dem Durchschnittlichen aus betrachtet. Ja. Ne?
Gut, was so Sachen wie Fensterputzen angeht, sind die Dinger wahrscheinlich auch noch besser wie ich. jetzt haben wir schon ein paar Bereiche abgedeckt. Wir hatten vorhin mal kurz Kriegsroboter erwähnt. Ist es schon irgendwie was es gibt, was es geben wird vielleicht?
Oder? War schon im Einsatz. Tatsächlich gibt es einen Roboter, der definitiv schon eingesetzt wurde mit einer montierten Waffe, allerdings auch jetzt Anfang 2008 wieder ausgemustert wurde, weil der Roboter einfach mal aus Lust an der Laune angefangen hat, den Waffenarm zu bewegen, was natürlich nicht vorgesehen war und aus Sicherheitsgründen dann sofort wieder ausgemustert wurde.
Ich glaube, es gab dieses Friendly Fire und ich glaube, es gab gar keine Unterscheidung zwischen Front und Feind oder sowas und die haben den halt da eingesetzt im Irak und...
Ja, und nachdem er wohl die eigenen Leute bedroht hat, haben sie ihn wieder zurück ins Labor gestellt.
Ja. Also bevor was passiert, ja.
Der ist wohl noch nicht wirklich bereit. Ich meine, es gibt ein Video von einem Lastroboter, in Anführungsstrichen, also letztlich eine Maschine, die vierbeinig Lasten tragen soll, die auch mehr trägt, als sie selber wiegt, was ich eigentlich auch schon ziemlich beeindruckend finde, in der Lage ist eben auch in schwierigen Gelände zurechtzukommen. Da geht es natürlich wieder eben halt auch militärischer Einsatz, transportieren schwerer Lasten in unwegsamen Gelände, indem man eben mit radgetriebenen, also eben normalen Fahrzeugen überhaupt nicht mehr durchkommt. Ja. Zum Beispiel Hochgebirgsjäger und so weiter, die benutzen ja nach wie vor Maultiere und ähnliches. Ja. Und das amerikanische Militär hat da ja viele Programme ins Leben gerufen und die sind da schon relativ weit. Also das Video, was ich jetzt neulich gesehen habe, war schon ziemlich beeindruckend.
Ja. Das ist diesen Big Dog.
Richtig, diesen Big Dog, ja. Der ist auf einer Glatteisfläche zwar ausgerutscht, aber wirklich, das sah echt aus wie ein Tier. Ja. Der hat sofort abgefangen, der ist nicht wirklich umgekippt. Und ist dann stabil weitergelaufen. Ja. Dann haben sie den auch mal von der Seite getreten und dann ist er halt ein paar Schritte ausgewichen und hat sich wieder ausgerichtet und ist weitergelaufen. Ja. Gut, im Labor ist er dann auch noch über Hindernisse gesprungen, also offensichtlich auch noch nicht wirklich einsatzbereit, aber ich würde sagen, das dauert auch nicht mehr lange, bis er soweit ist. Gut, es gibt diese autonomen Kampfdrohnen, die immer mehr Eigeninitiative auch haben. Die werden zwar natürlich auch vom Boden irgendwo gesteuert, aber die können vieles inzwischen auch selber. Kann man eigentlich auch sagen, ist eine Art Roboter.
Ja. Ich glaube, es gab vor ein paar Monaten die Schlagzeile, dass hier nämlich in Grenzen, glaube ich zum Beispiel bei Korea und ich glaube auch jetzt in den USA, an der Grenze zu Mexiko eingesetzt werden sollen, die dann auch automatisch schießen auf.
Ja, in Südkorea gibt es eine Entwicklung von Samsung. Ist so eine sogenannte Sentry, also so ein Wach Einheit, die man dann halt an der Grenze aufstellt. Die haben halt verschiedene Kameras, die durch das verschiedene Lichtspektrum halt Menschen erkennen können. Die haben auch schon eine etwas primitive Erkennungsmethode für Menschen. Und im Endeffekt, wenn du halt von dieser Sentry dann geortet wirst, hörst du dann über Lautsprecher, dass du dich halt bitte ruhig auf dem Boden liegst und dann soll halt das Militär anrücken und dich festnehmen. Und im Zweifelsfall, wenn du halt Widerstand leistest und weiterläufst, ist dieses Ding natürlich auch bewaffnet und hat auch eine nicht mehr ganz so primitive Zielausrichtung für die Maschinengewehre.
Und Freund-Feind-Erkennung läuft da wahrscheinlich dann eher über den Kompass, kommt vom Norden, kommt vom Süden.
Vielleicht mit RFID-Chips, da gab es mal diese schöne Geschichte, dass das US-Militär seine Truppen mit RFID-Chips ausstatten wollte. Was ja natürlich jetzt auch gerade, wenn man so auch an Minen denkt und so weiter, natürlich, was will man
ja, ich
mehr...
Ich dachte, die haben Verlangen von den Zulieferern mittlerweile RFIDs in den Sachen, damit sie das besser verwalten können.
Ja, das ist schon grotesk, ja.
Damit ihnen auch nicht mehr so viel verloren geht und sie dann im amerikanischen eBay-Verkaufssystem dann Ersatzteile für die F-14 Tomcat-Kampfflugzeuge der Marineflieger finden und so. Das war ja... neulich auch eine nette Schlagzeile.
Ja, ich denke, also was man sagen muss, einfach das Militär amnifusiert das schon ziemlich massiv und also ich glaube, es gibt kaum eine Industrie, vielleicht jetzt bis jetzt auf Automatisierung betrachtet, wo ähnlich Roboter stark gefördert werden.
Gut, ja. Wenn man sich natürlich die Rekrutierungsprobleme ansieht, die Armeen teilweise so haben, ist es natürlich auch ein logischer Schritt.
Ja, und das lässt sich natürlich auch sehr viel besser verkaufen, wenn irgendwo Roboter hingeschickt werden, die dann nicht mehr zurückkommen, als wenn es Menschen sind.
Ja, und was hindert die Roboter also jetzt wirklich davor, auf den Herrscher oder auf den Ersteller loszugehen?
Ja, da weiß nicht. Gibt's natürlich auch noch die Geschichte. Könnte man jetzt noch vielleicht einen kleinen Schwenk reinmachen. Damals mit Isaac Asimov, der hat ja auch damals in seiner Literatur die drei Robotergesetze erfunden, oder hat er sie erfunden?
Ja,
das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also zumindest das erste Mal, dass ich im Zusammenhang mit gehört habe. Dann gibt es, also wie gesagt, diese drei Gesetze, die besagen, erstens, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer...
Nee, beim ersten gibt es auch keine Außer.
Echt? Oh, da bin ich schon zu weit. Ja, also wie gesagt, es geht halt auch auf jeden Fall darum, dass ein Roboter, zumindest in der Science-Fiction-Literatur, die auch heute noch immer wieder aufgegriffen werden im Science-Fiction, einen Menschen nicht verletzen darf.
Ja, geht dann weiter. Zweites Gesetz, dass er den Robotern einprogrammieren will, dass sie nichts Böses machen. Zweitens, ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Das heißt, ich könnte dem Roboter jetzt nicht befehlen, dass er jemand anderen umbringt. Das würde ihm dann quasi auch, würde er verweigern. Das dritte Gesetz, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieses sein Handeln nicht dem, solange dieses Handeln nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Das heißt, ich kann dem Roboter auch nicht befehlen, bring dich selber um.
Ja gut, das Einzige, was er machen muss, ist, ein Roboter muss sein Leben oder sozusagen Leben in Anführungsstrichen, muss sich selbst seine Funktionstüchtigkeit riskieren, um einen Menschen zu retten. Ja, also
ja, aber man muss ja sagen, so jetzt für die eigentliche Roboterentwicklung hat das ja eigentlich keine Bedeutung, weil das Ganze ja doch eigentlich schon so einen Bewusstseinsaspekt hat, oder?
Genau, das ist dann eher eine Ebene tiefer, wenn sie quasi selbstständig denken können. Allerdings, ja, der gute Herr war nicht ganz so nerdig. Er hat nicht bei 1 angefangen zu zählen. Das ist ihm dann später auch aufgefallen, dass man als guter Informatiker eigentlich mit der 0 anfängt, weil aufgefallen ist, diese drei Gesetze verhindern halt nicht, dass die Roboter meinetwegen die Menschen komplett in Gefangenschaft nehmen und zwar am Leben halten und dafür sorgen, dass es denen gut geht, aber sie halt eben ihrer Freiheit berauben. Und dadurch gab es dann noch das 0. Gesetz, das wurde später hinzugefügt. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Also es geht dann auch nochmal so aufs ganz Menschliche.
Ja gut, das entwickelt ja er ja in seinen Büchern letztlich Romanen, in denen er viele Ideen verarbeitet, dann weiter. Da geht es dann um konkrete Fälle, in denen Androiden, also menschenähnliche Roboter, sich an diese Gesetze halten müssen, wobei dann zwei Roboter zusammen eben dieses 0. Gesetz entwickeln, weil sie feststellen, dass die Logik einen Fehler hat, ja, dass eben dieser entscheidende Punkt fehlt. Und dass dieses 0. Gesetz letztlich auch bedeuten kann, dass man einen einzelnen Menschen auch als Roboter töten muss, wenn man dadurch im Prinzip die Menschheit als Ganzes oder eben als sehr große Gruppe vor Schaden bewahren kann. Also wie gesagt, da geht es dann schon sehr weit weg von technischen Dingen, da geht es dann wirklich um soziale, gesellschaftliche, ethische, moralische Aspekte. Ja, also die Roboter bei Asimov sind sehr, sehr weit weg von dem, was wir heute leisten können.
Das heißt, heutzutage ist immer noch am besten, irgendwie die Fernbedienung in der Hand zu halten und hoffen, dass die Batterien nicht leer sind.
Ich glaube auch.
Naja, gut, also ich meine, die meisten Roboter sind auch heute noch nicht in der Lage, ihre Umwelt wirklich wahrzunehmen. Die können gerade das wahrnehmen, was im Rahmen ihrer Aufgabenspezifikation ist. Ja, also wer sich in einer Autofertigung in den Gefahrenbereich eines Roboters bewegt, der braucht nicht zu erwarten, dass der Roboter ihn irgendwie wahrnimmt. Ja. Da sind sie jetzt in anderen Bereichen dabei, also Assistenzroboter für Labore oder ähnliche Sachen, die müssen natürlich dann schon ihre Umwelt wahrnehmen können und trotzdem ihre Aufgaben erfüllen können, weil die dann wirklich sozusagen Menschen zuarbeiten sollen und mechanische Aufgaben übernehmen, ja, dass sie, was weiß ich, in einem Biochemielabor entweder zum Beispiel gefährliche Arbeitsschritte übernehmen oder so monoton stupide Arbeitsvorgänge durchführen, bei denen, was weiß ich, mit einer Pipettiermaschine da tausende von Röhrchen befüllt werden müssen, was heute noch meistens von Hand geschieht. Und die könnten solche Dinge halt automatisieren. Ja, oder gefährliche Sachen mal handhaben, bringen, holen, was weiß ich, wegschütten, vernichten.
Damit sieht man ja auch wieder, dass einfach relativ viele Forschungsbereiche einfach auch für so einen Roboter wichtig sind. Also gerade so Umwelt erkennen ist ja nicht nur normale Bildverarbeitung, sondern halt auch so biometrische Geschichten, dass ich halt eben erkenne, wen ich da vielleicht angreife oder wer das gerade ist, der da vor mir steht.
Ja.
Das heißt, es ist halt alles in allem schon nicht so trivial, da jetzt wirklich so einen menschenähnlichen Roboter zu bauen, so einen Androiden, mit dem ich mich dann unterhalten kann und der auf meine Kinder aufpasst. Und
ja, bei einem Androiden wird es ja noch viel, viel schlimmer, weil, also ein einfacher Roboter hat vielleicht nicht so viele Überschneidungen, aber bei Androiden geht es ja auch noch ein bisschen in die Bionik, wo man versucht, mit technischen Mitteln natürliche Sachen zu imitieren, wie zum Beispiel zweibeiniges Laufen oder sogar in die Hirnforschung, neuronale Netze, wo man dann halt versucht, das Hirn anhand logischer Operatoren nachzubauen. Das ist natürlich etwas, was erst in ferner Zukunft meiner Meinung nach wirklich funktionieren wird, weil momentan habe ich noch nichts davon gelesen, dass das wirklich weit gediehen ist.
Ja, ja. Also ich glaube, gerade so jetzt das Erkennen, dass halt ein Mensch einem gegenüber sitzt, glaube ich, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Also auch gerade so Gesichtsmimik zu erkennen, ja. Und man muss halt einfach sagen, dass halt zum Beispiel man halt zum Beispiel, dass ein Roboter halt mit einem Gegenstand folgt, den er halt erkennt, der eine spezifische Form hat. Das kriegt man heutzutage schon mit so einem Lego Mindstorms Roboter hin und einer Kamera, die man dem da drauf setzen kann. Also, dass man, also von, das war vielleicht vor 20 Jahren halt schwierig oder mit vielen Hindernissen verbunden, aber mittlerweile ist es halt einfach schon, ja, ich möchte sagen, Roboterstandard geworden. Ja.
Ja, mir fällt gerade nochmal wieder das Fußball ein, wenn man da so die Spiele von vor ein paar Jahren mit den heutigen vergleicht. Also es ist halt schon wie eine Zeitlupe im Gegensatz zur normalen Geschwindigkeit. Also wenn sich da die Torwärter nach dem Ball ja geschmissen haben, war das eher so ein gemütliches Umkippen. Und mittlerweile ist da schon ein bisschen mehr Action drin.
Also es macht auch Spaß so zu sehen, ja.
Gut, es hatte natürlich damals auch so eine Spannung, also kriegt er den Ball noch oder nicht. Und das Ganze dann schon aufs Extremste hinausgezögert. Aber ja, mittlerweile ist da schon einfach Action drin.
Ja, gut, einen anderen Anwendungsbereich wären dann halt Medizinroboter. In der Medizintechnik versucht man auch immer wieder mit Maschinen, ich sag mal, irgendwo auch den Unsicherheitsfaktor Mensch ein bisschen rauszunehmen. Ein Roboter kann halt sehr viel präziser arbeiten, weil er halt auch eine Stunde lang die Stange noch exakt an derselben Stelle hält und nicht mal zwischendurch zittert oder absetzen muss oder sonst irgendwas. Da gibt es aber wohl noch eine Menge Probleme. Also
ich glaube, was bisher so am weitesten ist, ist diese Fern-OP-Geschichte, dass der Arzt quasi an der einen Stelle sitzt, das Ganze ja vormacht, was der Roboter tun soll, und der Roboter dann eben im OP an der anderen Stelle quasi das Ganze nachmacht.
Ja, gut, was halt die Idee ist, dass zum Beispiel gerade bei wirklich ganz schwierigen Operationen, bei denen es auf Millimeter ankommt, sprich zum Beispiel bei Gehirnchirurgie oder so, dass man da die Operationen halt im Prinzip am Computer vorplant und halt genau sagt, wir werden das so und so und so machen, und dann aber das eigentliche Aufschneiden und so weiter eben zum Teil dann automatisch durchführen lässt. Ja, dann wird der Kopf entsprechend fixiert und der Roboter führt dann genau die Arbeitsschritte durch, die sozusagen die Mediziner ihm eingegeben haben. Da kann ich jetzt aber nicht im Detail sagen, wie weit das fortgeschritten ist. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird, an solchen Systemen. Ich weiß auch, dass irgendwo mal ein Robodoc im Einsatz war, in irgendeiner großen Klinik, für irgendwelche Operationsarten, und sie den wieder aus dem Verkehr gezogen haben, weil es da wohl doch Probleme gab noch damit. Also das ist wohl auch noch alles nicht hundertprozentig ausgereift. Also von dem vollautomatischen Operationstisch, bei dem man reingeschoben wird und die Maschine dann alles macht und da vielleicht maximal noch ein Arzt daneben steht und guckt, ob die das auch richtig macht. Da sind wir auch noch meilenweit von entfernt.
Also die spannende Frage ist ja eigentlich so, sind Menschen dazu bereit, sich von einem Roboter operieren zu lassen? Ist ja so, also ich glaube, es also ist vielleicht jetzt bei uns vielleicht eher unwahrscheinlich, aber ich glaube, es gibt ja doch Leute, die dann auch eher so ein bisschen kritischer Technik gegenüberstehen gerade.
Also ich denke eher, dass die Gesellschaft und die Akzeptanz für sowas mit der Entwicklung mitwächst. Also dadurch, dass du halt langsam an die Technik herangeführt wirst, halt auch einfach so gesamtgesellschaftlich so ein Bewusstsein für entsteht. Also ich meine, wenn ich mir jetzt meine Oma doof gesagt anschaue, die hat jetzt auch nur, ist jetzt auch nicht bereit, sich an den Rechner zu setzen und im Internet zu surfen. Wir sind damit quasi langsam groß geworden und wundern uns mal, wenn das jemand nicht macht und keine E-Mail-Adresse hat oder drei oder vier. Also denke schon, dass es so ein Erwachsen ist, was einfach zusammengehört.
Ja, und zweifelsohne wird es auch so sein, dass wenn die ersten Operationen durchgeführt wurden und es da keine Zwischenfälle gab, Leute von vornherein auch die Ängste dann verlieren werden, sich in so eine Operation dann reinzutrauen.
Ist halt die Frage, ich denke mal, das wird in kleinen Schritten gehen. Also ich denke an viel, viel, also jetzt noch gar nicht mal so weit, dass es bis Operationen geht, aber dass gerade, was weiß ich, in extremen Situationen, bei denen man halt nicht ein komplettes Arztteam dabei hat, dass im Prinzip ein kleines Diagnosegerät eben auf Basis gewisser Werte, die automatisch entwickelt wird, schon irgendwelche Diagnosen erstellen kann, ja,
und dann Medikamente verabreicht.
Und dann zum Beispiel, was weiß ich genau, Medikamente verabreicht, ja, automatisch spritzt oder so, das ist durchaus denkbar, ja, also, ja, das wird sicherlich anfangen mit, ich sag mal, extremen, in Anführungsstrichen, Anwendungsbereichen, Raumstationsbesatzungen. Ich meine, momentan ist es so, dass die zwar alle ein bisschen ausgebildet sind und da oben was machen können, zur Not, aber wenn da wirklich mal was passiert, dann können die nur hoffen, dass wir die Personen schnell genug lebend von der Station zum Boden zurückkriegen. Ja. Und wenn man dort in der Lage ist, zumindest einfachere medizinische Eingriffe halbautomatisch oder vollautomatisch durchführen zu lassen, wäre das schon mal eine ganz gute Sache. Ja.
Also ich weiß, dass das hat jetzt nicht mit Robotern viel zu tun, aber zum Beispiel die automatische Verabreichung von Medikamenten, dass es da Pilotprojekte gibt, das Ganze zum Beispiel bei Diabetespatienten zu machen mit Insulin, dass man praktisch eine Überwachung von Seiten des Arztes hat, der dann halt ein Gerät anweisen kann, halt zum Beispiel Insulin zu spritzen. Oder wenn halt der Blutzucker zu niedrig oder zu hoch ist, halt entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, auch automatisch. Also es gibt kein Gerät zu kaufen, aber es gibt halt irgendwie schon Forschungsprojekte dazu.
Ich denke, es gibt auch schon genug andere Bereiche, wo du dich halt einfach der Technik relativ krass anvertraust. Also ich meine, wenn im Auto mal die Elektronik ausfällt, bist du auch erstmal fies am Gucken und am Kämpfen. Wenn auf einmal die Servolenkung und der Bremsverstärker nicht mehr gehen, das ist halt ja auch schon was, wo du dir im Endeffekt Sorgen drüber machen müsstest in dem Fall.
Ja gut, aber es ist nochmal was anderes, wenn du halt jetzt der Handwerkskunst eines Menschen jetzt im Extremfall in eine Operation vertraust oder halt, weil natürlich Medizin immer ein bisschen kritisch ist, weil man ja auch von menschlichem Versagen und so und Maschine und so vielleicht ist genau
das... Genau, gegeißelt werden,
genau,
das ist eher was, was mir Angst macht.
Ja. Ja gut, es gibt halt wie immer gut und schlecht. Also ich denke da an banalere Sachen, wie zum Beispiel eben bei Diabetes oder was weiß ich, dass ältere Leute im Prinzip so eine Notfallkassette irgendwo am Körper tragen, wenn das Gerät feststellt, der hat gerade irgendwie einen Herzinfarkt, dass das Gerät dann automatisch dann Nitroglycerin spritzt und vielleicht auch noch gleichzeitig einen Notruf auslöst, ja, mit entsprechenden Peilsender, dass dann halt der Krankenwagen auch weiß, wo der Typ ist, ja. Also das sind Dinge, die, denke ich, auch heute schon theoretisch realisierbar wären, ja.
Nichtsdestotrotz muss man eigentlich schon sagen, dass es halt einfach, dass es schon bei Robotern schon einige Bedrohungsszenarien gibt, die halt einfach um Menschen im Kopf herumgehen. Jetzt halt irgendwie zum Beispiel, gut, in Filmen denkst du, so zum Beispiel iRobot oder Matrix halt, und iRobot hat hier den Bezug zu den Robotergesetzen, aber halt auch, es mittlerweile ja auch wie gerade bei Nanorobotern zum Beispiel ja auch die Aussage gibt halt, naja, was passiert, wenn man die halt nicht mehr kontrollieren könnte.
Also Nano ist einfach kleiner Roboter.
Genau.
ist ja auch im Endeffekt so ein Traum für die Medizin, dass man sagt, ich spritze jemandem eine Handvoll Roboter, die wuseln da mal kurz den Körper rum, schneiden alles weg, was Böses, danach kommen sie halt irgendwie wieder raus und gut ist. Ist ja auch schon eine schöne Vorstellung, also es hat ja was.
Ja, klingt sehr nach Science Fiction, ne?
Ja.
Aber es ist alles in Entwicklung in irgendeiner Form.
Also kleine, was waren das, Propeller und sowas können die schon herstellen, also so ein bisschen Wasser bewegen lassen. Ja, momentan sind die wohl eher noch so Streichholzkopf groß und dementsprechend gut lassen die sich halt injizieren.
Ich dachte, die wären schon mittlerweile kleiner, aber es, also ich glaube, es gibt auch so eine gewisse Kontrollproblematik, oder? Also hier willst du halt auf diese Größe halt eine Zellintelligenz, sage ich mal, da irgendwie einimpfen. Ja. Du musst ja dann auf, zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte auf irgendwelche Viren oder was auch immer reagieren oder dazu anregen, dass mehr Antikörper gebildet werden, was man sich jetzt auch immer vorstellen kann, das muss ja irgendetwas folgen oder irgendwie chemischen Reaktionen.
Du brauchst halt mehr als ein Gerät, was ich nach vorne, rechts und links bewegen kann, genau, sondern das halt auch irgendwie gucken kann, wo bin ich gerade, was mache ich hier gerade, was zerschnipple ich da gerade vielleicht.
Ja gut, im ersten Schritt wird es vielleicht ein Gerät geben, was sich selbstständig in der Blutbahn bewegen kann und vielleicht irgendwie noch so einen winzigen Zellschneider hat und ansonsten wird das Gerät von außen gesteuert. Also ich denke, dass wir so weit sind, dass du die komplette Logik dann auch noch mit in den Stecknadelkopf reinpackst. Ich glaube, davon sind wir wirklich noch ein paar mehr Jahre entfernt.
Da ist natürlich die Angst, um darauf wieder zurückzukommen, sehr groß vor den Geräten, weil ich sehe sie halt einfach nicht.
Ja,
und also vor dem großen Roboterhund mit der Kanone drauf kann ich halt vielleicht noch versuchen wegzurennen. Aber
Menschen hatten schon immer Angst vor Dingen, die sie nicht sehen konnten. Das ist wohl in der Natur des Menschen ganz üblich. Ja.
Und vor allem, was tust du gegen die Geräte, wenn die anfangen, willenlos alles zu zerschneiden? Ja. Das ist ja dann der nächste Punkt.
Ich kann mir gerade ein schönes Splatterfilm vorstellen.
Ja, das Ganze muss halt in einem Raum, der mit einem Supermagneten ummantelt ist, stattfinden. Und in dem Fall wird dann halt der Notstecker gezogen.
Wie EMP-Schock oder sowas.
Ja, genau.
Aber
kannst du nur hoffen, dass der Typ seinen Herzschritt mal hatte.
Ja, da sind jetzt auch die ersten gehackt worden.
Herzschrittmacher?
Irgendwie Herzschrittmacher, die von außen kontrollierbar sind, haben sich ein paar Jungs dran gemacht, das Protokoll zu entschlüsseln. War wohl auch nicht so übel kompliziertes Zeug. Und damit können die jetzt halt quasi fremde Leute Herzschrittmacher kontrollieren. Ist halt auch nicht so lecker, ja.
Ja, es hat immer alles eine gute und eine schlechte Seite. Meistens zumindest.
Kommen wir wieder zur guten, machen wir noch ein bisschen Musik. Es gibt von Binärpilot Goof. We'll be right back.
Da sind wir wieder bei Radio Rheinwelle, heute der Nordfunk. Wir senden auf 92,5. Ist jetzt 18:28 und unser Thema ist heute Roboter. Haben uns eben ein bisschen über die Nanoroboter unterhalten. Gibt natürlich auch größere Roboter, schöne Roboter, die ein bisschen mehr Spaß machen, die tanzen können. Es gibt ja den Asimo. Ist, glaube ich, auch mit eines der prominentesten Roboterprojekte.
Ja, und hat man schon ganz oft im Fernsehen gesehen.
Werbung hauptsächlich, also ich glaube, der ist auch eher so reines Werbeding hauptsächlich von denen, oder?
Ja, weiß ich nicht unbedingt. Also der hat ja auch schon einiges an Forschung investiert bekommen. Also so zum Beispiel, dass er Treppen steigen konnte, was er ja von Anfang an nicht konnte unbedingt. Ja. Aber vom Aussehen her kennt ihn eigentlich jeder. Sieht aus wie ein NASA-Astronaut, der durchs Weltall schwebt.
Also schon ziemlich menschenähnlich auch.
Ja. Auf jeden Fall. Hat ja auch den Grund. Also in Japan werden ja auch viele Roboter, die mit Menschen interagieren, so designt, dass sie ein möglichst humanoides Aussehen bekommen, also ein sehr menschliches Aussehen, teilweise auch mit leichter Mimik oder dass die mal so ein künstliches Lachen hervorbringen, hat den Grund deswegen, dass Studien ergeben haben, Menschen fühlen sich doch noch wohler, wenn die Maschine selber menschliche Regungen zeigt.
Also gerade Mimik fand ich es mal ganz interessant, wie viel die allein durch die Augenbrauen schon regeln können.
Ja.
Also so die ersten Modelle, die ich da gesehen habe, konnten im Endeffekt nur die Augenbrauen bewegen, rechts, links gucken und Mund auf, zumachen. Und das hat schon gereicht, um da wirklich ja, was reininterpretieren zu können an Gefühlen.
Ja, klar. Ist halt auch wieder eine bisschen biometrische Sache. Aber im Prinzipiell, die Körpersprache ist ja sehr universell überall auf der Welt und ist halt natürlich auch nicht kompliziert. Also die findet man auch bei Bonobos, bei Orang-Utans und bei Gorillas.
Wie ernüchternd.
Ja.
Da kommen wir dann auch sozusagen, da kommt dann noch eine weitere Disziplin dann dazu. Dann sind wir nämlich dann bei den Anthropologen, ja, weil das ist ja auch letztlich menschliches Verhalten, ne?
Ja.
Gut, das Schöne ist natürlich, ja, auch Kinder können mit denen eher spielen. Wir finden es putzig, wenn da irgendwie ein Roboter aussieht wie ein Mensch und dann uns vielleicht im Moonwalk tanzt. klar, allein, dass es auf zwei Beine gehen, ist gleich auch sowas, was lange stressig war.
Ja.
Die ersten Modelle sind damals noch irgendwie so halb gehalten worden und die waren froh, dass er überhaupt die Beine richtig bewegt hat, ohne sein Gewicht tragen zu können. Und
also man muss sich natürlich auch fragen, also gut, klar, wenn es natürlich diesen Altenpflege-Aspekt bringt oder halt auch einen Spielaspekt, dann ist natürlich klar, warum der humanoid sein muss, haben wir eben auch angeführt, aber eigentlich, wenn man es mal so sieht, die meisten Roboter sind ja weit davon entfernt, menschlich auszusehen.
Ja, noch, aber es ist ja schon irgendwie so dieses ultimative Ziel, quasi das Ebenbild zu schaffen.
Ja, aus zwei Gründen würde ich sagen. Ich meine, es ist nicht nur, weil es sozusagen für uns vertrauter aussieht, sondern auch letztlich, was sozusagen Universalität und Flexibilität angeht, ist der menschliche Körper einfach ziemlich genial designt. Ja, wenn man sich's anguckt. Also sicherlich, es gibt, wenn man sich die Tierwelt anguckt, ja, es gibt Tiere, die können besser schwimmen, es gibt Tiere, die können besser klettern, es gibt Tiere, die können besser laufen.
Wir können halt nichts richtiger.
Ja, aber wir können alles, das ist ja der Trick. Ja, wir können alles und wir können Werkzeug benutzen, ja, weil wir einfach, weil die Hand einfach so ein fantastisches Manipulationswerkzeug ist. Und da sind sie ja auch dabei. Sie versuchen immer noch eine Hand zu bauen, eine künstliche, die wirklich alle Freiheitsgrade hat, die eine menschliche Hand hat, und das haben sie bisher noch nicht geschafft. Sie sind relativ weit gekommen inzwischen, also was Gelenke angeht und so weiter, aber noch nicht ganz so weit. Also allein die Fähigkeit, dass man den Daumen sozusagen komplett hin und her klappen kann und dadurch sozusagen entweder flach etwas auflegen oder schieben kann oder eben wirklich greifen kann, das ist schon eine geniale Sache.
Die andere Sache, um nochmal aufs Laufen zurückgekommen, ich denke eigentlich fast, dass die Vierbeine flexibler sind, beziehungsweise auch stabiler.
was das Laufen angeht, richtig. Ja. Dafür fehlen ihnen dann halt...
Ja, aber ein Roboter würde ja nichts daran hindern, sowohl vier Beine als auch vier Arme zu haben. Also da ist man ja auch wieder frei in der Entscheidung, was man baut.
Theoretisch ja. Ist halt dann die Frage, wie groß das Ding dann am Ende wird. Und ob nicht oft genug dann auch die Arme oder die Beine nicht irgendwo auch im Weg stehen.
Na gut, schön ist natürlich, wenn er die Arme und Beine als beides verwenden kann jeweils. Aber es gab, glaube ich, auch schon Ansätze von Robotern, die sich selber quasi umstellen können. Also es gab...
Der polymorphe Roboter, ja.
Ja. Was konnten denn nochmal?
Krügel.
Genau, ohne Netz wird nicht gegoogelt. Ne, aber da gab es auch Ansätze, dass sie einfach eben, dadurch, dass es halt eben mechanisch ist, noch flexibler einfach sind, wie wenn du den Menschen einfach nachbauen würdest.
Ja gut, in Grenzen, ja. Also vieles am menschlichen Design ist gut und an manchen Stellen kann man sich dann wirklich Fragen machen, was nicht doch lieber anders. Der Wiedererkennungswert sozusagen, der Vertrautheitsgrad, wenn man mit einem grob humanoiden Wesen interagiert, ist halt doch ein anderer. Zumindest für Menschen, die vielleicht nicht so technikaffin sind. Ja. Also ich denke mal, mir wäre das weitgehend egal, wie das Gerät aussieht. Der muss das tun können, was ich von ihm will. Ja. Und ob er dann irgendwie fünf Arme hat oder nur zwei, ist mir eigentlich egal.
So mit dieser... noch sind wir das ja, die Roboter herstellen. Es gab ja jetzt auch diesen ersten 3D-Plotter, der sich quasi selber replizieren kann. Also ein Drucker, der sich selber druckt quasi.
Gut, was ist da so der Anwendungsbereich von so einem 3D-Plotter, außer sich selbst zu drucken?
Nein, der kann das halt auch. Also normal würdest du damit halt irgendwelche Prototypen dir erstellen oder eben ausdrucken.
Wie groß ist sowas? Wie groß ist so ein Drucker?
Keine Ahnung.
Ich dachte, das kommt sowas raumfüllend, passt auf meinen Küchentisch.
Ja, die gibt es auch schon in relativ klein. Also man kann tatsächlich auch von einem namhaften Hersteller, der normalerweise Tinte druckt, sowas schon auch als 3D-Plotter umfunktionieren.
Also ich habe schon 3D-Plotter gesehen. Da gibt es schon welche, die nicht so groß sind. Ich kann mir jetzt nur gerade keinen vorstellen, dass ich selbst baut.
Wie genau die das getrickst haben, weiß ich nicht.
Ja, das sind die auch ganz schön, ja.
Aber es liegt natürlich nahe. Ich fand dann doch die 3D-Plotter, die man mit Schokolade füllen kann, ein bisschen spannender.
Ja. Yeah.
Aber im Endeffekt, wenn man das dem Roboter dann noch beibringen würde, sich selber nachzubauen...
Tja, Robotergesetze.
Ja, verbietet ihm ja nichts.
Ja gut, aber...
Aber fällt mir ein, ja, in diesem iRobot, also dem Buch von Asimov, ist auch so eine Geschichte drin, wo Roboter Menschen einsperren zu ihrem eigenen Schutz.
Weil sie es sonst selber vernichten würden?
Nee, da geht es darum, irgendwie so eine Raumstation, die irgendeine Signalweiterleitungsfunktion hat und irgendwann sagen die Roboter, okay, wir sperren die mal weg, weil wir können das genauer als die und die pfuschen uns nur dumm dazwischen, also sperren wir die mal schön weg. Und die Roboter sind dann auch der Meinung, also der Mensch ist eigentlich, oder diese komischen biologischen Wesen sind eigentlich auch viel, sehen auch nicht so vertrauenswürdig aus. Das kann auch nicht sein, dass die uns gebaut haben. Ja. Die sind viel zu blöd dafür und so unfähig.
Okay.
Also das Buch, ich meine, es ist halt eine andere Art von Science-Fiction. Da gibt es keine Riesengeschichte, sondern dieses iRobot, das sind mehrere kleine Geschichten, Kurzgeschichten, die so verschiedene Aspekte eben dieser Robotergesetze erläutern sollen. Und wo es dann auch immer darum geht, warum haben sich die Roboter in dieser Situation so verhalten, wo es doch auf den ersten Blick völlig unlogisch war. Und dann wird halt erklärt, was wirklich der Sinn dieser ganzen Gesetze sein sollte. Ja, aber...
Gut, das Ganze wurde ja auch, ich glaube, mit Will Smith...
Nee, das ist was völlig anderes, was da... Der Film hat mit dem Buch rein gar nichts zu tun.
Bis auf den Titel und die Robotergesetze. Die waren da auch irgendwie mit verwurstet, meine ich.
Ja, aber es ist halt eine völlig andere Story. Ja. Also dieses Buch iRobot sind quasi Kurzgeschichten, die völlig verschiedene Aspekte darlegen. Ja, ich meine, Asimov hat ja, ist vielleicht auch interessant zu wissen, der war Biochemiker und hat in den 30ern angefangen zu schreiben und hat bis kurz vor seinem Tod noch weitergeschrieben und hat ich weiß nicht wie viele 100 Bücher geschrieben. Also es gibt eine wunderschöne Karikatur von ihm, da sieht man ihn als Roboter, quasi seinen Kopf auf so einer Maschine irgendwie mit 8 Armen und der eine tippt in eine Schreibmaschine und mit diversen Stiften schreibt die gleichzeitig überall rum, ja. Weil er halt wirklich am Fließband veröffentlicht hat, allerdings auch Fachliteratur. Aber eben halt auch Science Fiction und er hat sich halt sehr früh schon mit solchen Themen auseinandergesetzt. Und seine Schlussfolgerung war immer, dass es sozusagen bei der Menschheit einmal die Technophilen geben wird, die sich mit aller Technik umgeben und mit Robotern und sozusagen alle technischen Möglichkeiten nutzen zu ihrer eigenen Bequemlichkeit und zu dem Fortschritt und eben auch Lebensverlängerung und so weiter. Und dass es dann aber eine andere Bewegung gibt von Menschen, die sagen, brauchen wir alles nicht, wir brauchen nur primitive Maschinen und wir leben dafür halt auch nur eine normale Menschenspanne von, was weiß ich, vielleicht 80 Jahren, während die anderen halt mit technischen Mitteln 200, 300 Jahre alt werden. Und also er hat da schon sehr, sehr viel um diese ganzen Sachen drumherum geschrieben. Also er hat sich mit sehr vielen Dingen beschäftigt, die Robotik und die Rolle von Robotern, also Intelligenten im Gegensatz zu unintelligenten Maschinen, hat er da auch so ein bisschen mit reingewurstelt. Ja. Und er war der Meinung, dass die Menschheit mehrheitlich zu technophob ist, als dass sie sich mit intelligenten Maschinen umgeben wird. Ja.
Das heißt, wir jetzt als Informatiker, die so Dinge ja eigentlich haben wollen und verkaufen wollen, müssen die so dumm wirken lassen, obwohl sie intelligent sind, dass sich ja auch normale Leute mit denen beschäftigen würden.
Genau, der Mensch muss immer das Gefühl der Überlegenheit haben. Ja.
Ja. Verkaufsfördernde Strategien sozusagen. Gut, aber wenn ich jetzt irgendwie so mit Robotern anfangen würde zu basteln, irgendwie, was kann ich ja so machen? Soll ich mir so einen Lego-Roboter kaufen?
Lego-Roboter, denke ich, ist ein guter Anfang. Ist man mit, ja, je nachdem, wo man das Ding kriegt, 250 bis 280 Euro oder 280 Euro dabei.
Hm.
Es gibt auch von Fischertechnik einen Bausatz für Roboter. Besser ist natürlich irgendwie, ja, wobei jetzt mit Studiengebühren an der Uni ist es natürlich teurer, da einfach ein paar Kurse zu belegen.
Ja, natürlich, gut. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, damit rumzuspielen. Wobei es gibt ja auch, ich glaube, zum Beispiel in einer großen Computerzeitung gab es ja auch mehr einen Roboter zum Selbstbauen. Der berühmte CT-Bot, ja, cool. Der wiederum auf, glaube ich, einen Asuro-Roboter basiert hat. Das ist auch wieder so ein Selbstbausatz für so zwischen 30 und 40 Euro, glaube ich, ungefähr, mit einer Platine. Da muss man natürlich sagen, dass natürlich die Programmierung schon ein bisschen anders ist als so bei so einem Lego-Roboter, also schon ein bisschen, ich sage, schwieriger, aber anders definitiv. Aber es gibt halt entsprechend große Entwicklergemeinde, die halt recht viel an Bibliotheken und Programmen und Beispielen zur Verfügung gestellt hat. Und wenn wir damit ziemlich einarbeiten möchten, dann findet man da halt auch eine Möglichkeit.
Ja. Weißt du, was da an Sensoren so mit enthalten ist in dem Grundbausatz?
Na gut, also der Asuro hat, glaube ich, nur Odometriesensor, sowas in der Richtung. Also wie so eine LED, womit er halt praktisch auf einer Linie lang fahren kann. Das erkennt er halt. Ja, und das ist eigentlich schon dann fast alles. Ja. Viel mehr geht halt nicht. Ja. Das heißt, du kannst dann halt anfangen, versuchen, also zum Beispiel bei uns an der FH wird halt in Vertiefung, dass er halt entsprechend in der Kurve fährt, was halt schon ein bisschen aufwendiger ist, halt gerade so wegen Lichteinfall und sich selbst in den Schatten. Ja. Aber es ist alles machbar. Ja. Da gibt es auch mehrere Bausätze, also der Asuro ist nicht der einzige, also es gibt schon Roboter mit recht beschränkten Funktionsumfang, wo man mit 30, 40 Euro dabei ist und man muss sich nicht erst einen Haushaltsroboter kaufen, um irgendwie mal mit Robotern spielen zu müssen oder können, dürfen.
Es gab doch auch mal diesen einen Spielzeugroboter Furby, ich glaube, den konnte man auch so ein bisschen hacken und da eigene Sachen draufladen.
Dieses Plüschding, das war ein Roboter. Genau. Ich dachte, das ist so ein Tamagotchi für...
Ja, aber der konnte ja schon irgendwie grinsen und Augen und so Geschichten.
Und dem konnte man auch Worte beibringen.
Okay.
Der hatte schon ein paar Funktionen. Und der hatte auch Sensoren, je nachdem, ob man den jetzt im Nacken gekrault hat oder auf dem Bauch, glaube ich. Oder zumindest auf jeden Fall im Bauch hatte der einen Sensor zum Kraulen. Ja.
Das ist ja schon ziemlich grotesk. Und den konnte man Hackson, ja. Dann kann man modifizieren.
Konnte man da auch eigene Firmware oder sowas drauf spielen. halt auch nicht vorgesehen, aber es gab wohl Leute, die haben das Ding so weit aufgemacht, dass es ging.
Okay, schöne Vorstellung, ja.
Kannst du mal deinem Kind irgendwie...
Warum haben wir im Treff noch keinen Furby?
Selber mit. Ja, ich glaube, die zweite Generation ist jetzt rausgekommen. Vielleicht wäre es jetzt mal Zeit zuzuschlagen. Hm, ja, okay, während wir diskutieren, ob wir uns den Link zulegen, spielen wir noch ein bisschen Musik. Was haben wir noch? Heißt es Porno oder Pormo?
Porno.
Day One a Porno mit Dark Mathematics. Da sind wir wieder zurück beim Nordfunk. Auch diese Sendung wird es wir alle wieder zum Runterladen geben. Die Seite habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist nordfunk.cccmz.de. Da könnt ihr dann auch in ein paar Tagen schauen, oder ja, könnte länger als ein paar Tage dauern, was so in der nächsten Sendung drankommt. Die ist am 21. Mai. Dann wahrscheinlich auch wieder mit der alten Besetzung.
Tanja von Martin, naja. Und wir bieten seit der letzten Sendung auch, haben wir als Probelauf, die ganze Sendung ohne Musik an. Also wer sagt, okay, Creative Commons und so hat das mit auch vielleicht ein bisschen zu abgehoben, ich möchte eigentlich nur den reinen Text, hat jetzt die Gelegenheit, sich die Sendung irgendwie so runterzuladen ohne Musik.
Ansonsten suchen wir natürlich auch Leute, die das Ganze mal abtippen.
Ja, und was wir natürlich auch vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen sollten, es gibt ja irgendwie eine Mailadresse radio@cccmz.de, wo ihr Kommentare, Anregungen, Liederwünsche, sofern sie Creative Commons sind, an uns stellen könnt und wir werden sie versuchen zu berücksichtigen. Ja. Wir hatten bisher leider nur einen Musikwunsch, glaube ich, mal so eine Punkband.
Ja, den hatten wir auch direkt erfüllt.
Ja, paar Sendungen, die wir schon zurück,
ja. Ja, Kommentare kann man auch hinterlassen.
Genau, ja.
Auf der Webseite. Ja, bisher haben wir auch noch kein Thema für die nächste Sendung. Also manchmal sind wir ja so, dass wir das schon vorher wissen, aber für die nächste Sendung ist, glaube ich, noch gar nichts geplant. Also
ich habe jetzt mal geschaut, wir haben im Wiki ja festgehalten, so was nämlich so für Sendungen geplant sind und diese Liste eigentlich schon fast so komplett durchgearbeitet von den Themen her, die man machen könnte. Also von da ist so, gehe ich offen. Das RFID erzählt wäre vielleicht dran.
Ja, das RFID stand im Raum. Also wir haben uns jetzt noch nicht konkret darauf geeinigt, aber wäre ja mal interessant. Ich meine, ist ja inzwischen gehackt.
Ja gut, insofern, der Mifare-Chip halt.
Ja gut, einer, aber es ist halt schon einer der am weitesten verbreiteten und die Befürchtung ist, dass die anderen auch nicht sehr viel besser dastehen.
Bei den Mifares nur ganz schön, muss man erwähnen, also eigentlich, wenn es mit Robotern nichts zu tun hat, aber zum Beispiel einige Hochschulen hier gerade im Rhein-Main-Gebiet benutzen ja eine Studentenkarte, die ja wie Wiesbaden zum Beispiel benutzen ja auch so einen Chip und ja, vielleicht könnte man so die Überfrage, kann ich auf Kosten des Professors essen gehen oder so.
Da kannst du auf die Kosten von beliebigen Personen essen gehen. Da kannst du ja das...
Random Person Generator in der Karte oder so.
Also... Naja. Ja. Security by Obscurity hat schon immer geklappt.
Genau.
Immer bis es der erste geknackt hat. Ja,
ja, solange ich keinen Roboter habe, der mir das Essen dann auch bringt, lohnt sich das Ganze eh nicht, finde ich.
Ja, stimmt. Warum gibt es eigentlich noch keinen Servierroboter?
Ich würde sagen, gibt es aber nicht in deiner Taschengeld...
ist es halt die Frage. Ich glaube, die meisten Menschen präferieren es, insbesondere in etwas höheren Preisklassen, wenn sie von Menschen bedient werden. Ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzen würde, dass du dann da im Drei-Sterne-Restaurant sitzt und dann kommt dann so ein Robby vorbei und schiebt dir da deinen Teller irgendwie auf den Tisch. Also...
Ja, ich meine, auch beim Bahnstreik gab es ja da die Befürchtung, dass wenn die Bahn nicht nachgeben, sie versuchen, so die selbstfahrenden Züge ein bisschen mehr zu pushen.
Na gut, ich dachte, die aktuellen ICEs könnten schon selbst fahren, aber sie würden das aus rechtlichen Gründen nicht machen.
Also die Bahn hatte vor Jahren mal einen vollautomatischen Zug. Das war zu Zeiten, als die Bahn noch ein reiner Beamtenworkshop war, also bevor das Ganze... zum Schein in einer AG umgewandelt wurde und sie da den Mehldorn an die Spitze gesetzt haben. Das Ding lieferte, also war ein reiner Güterzug und lieferte VW in Wolfsburg mit irgendwelchen Sachen von den Zulieferern, die in der Nähe lagen und das Ding fuhr halt vollautomatisch. Ja. Und ich weiß, ich habe vor Jahren mal darüber gelesen und das lief wohl auch ganz gut. Trotzdem sollte dieses Pilotprojekt eingestellt werden, weil Beamtenworkshop halt. Ja, ich meine, da ging es ja nicht ums Geld verdienen oder irgendwas Zukunftsträchtiges zu produzieren, sondern irgendwie sich die Arbeit zu erhalten wahrscheinlich. Ja.
Gut, wenn du Personen mitbeförderst, hast du wahrscheinlich dann wirklich echt einfach rechtliche Probleme, das durchzukriegen. Aber ansonsten fallen ja auch viele Probleme, die du beim selbstständig fahrenden Auto hast du einfach weg. Also so Straße erkennen, für was?
Aber guck mal, Frankfurt Flughafen, bestes Beispiel. Da haben die so eine Bahn, die beiden Terminals miteinander verbindet, die fährt auch vollautomatisch. Das ist so eine Hochbahn.
Aber die hat auch nur eine Strecke quasi, ne?
Ja gut, die fährt zwischen zwei Punkten immer stur hin und her, aber das eben
würde
auch...
Würde ich jetzt besseres Kinderkarussell nennen, von der Technik her.
Ja gut, aber es ist im Prinzip viel aufwendiger, weil das, was dieses Ding in Wolfsburg machte, ja auch nicht. Ja, es fuhr halt eben nur auf echten Schienen sozusagen und eine etwas größere Strecke und nicht nur 500 Meter. Also ja, die Grenzen zwischen eben ja, einer reinen Maschine, einem Halbautomaten und einem Vollautomaten sind halt eben auch nicht so klar definiert. Ne?
Wahrscheinlich ist der Lokführer auch einfach günstiger noch.
Im Moment wahrscheinlich schon noch. Ja,
ja, dann habe ich mal eine fiese Statistik gehört, warum eigentlich noch keine Roboterarmeen jetzt die Erde unsicher machen. Ist zum Beispiel ein Grund, dass die Amerikaner irgendwann mal ausgerechnet haben, was ihnen die ganze Armee kosten würde, wenn sie nur Roboter einsetzen würden. Und dabei rauskam, dass das Ganze irgendwie noch 10% teurer wäre, als wenn sie Menschen einsetzen. Und das dann die Entscheidung halt getoppt hat.
Ja, und die Frage ist dann nämlich auch, was machst du mit den ganzen Menschen, die bisher bei der Armee waren?
Roboter bauen lassen.
Ja, stimmt. Ich könnte jetzt was Böses sagen, aber ich sage es nicht, was man damit tun könnte.
Ja gut, also ich denke, bis wir so weit sind, dass wir wirklich Roboterarmeen haben.
Da stellt sich ja wieder so eine Sinnfrage, oder? Ich mache dich so lange platt, bis mir die Ressourcen ausgehen, Roboter zu bauen oder was? Also, da ja. Stimmt's ja. Ja, gut.
Ja, ich würde sagen, wir weisen an der Stelle nochmal auf das Filmfestival am Freitag hin. Da können auch wirklich alle von euch kommen.
Ja, wir sagen jetzt ganz offensiv hingehen. Hingehen.
Und zwar im Kapitol zeigen wir den Film Scanner Darkly zusammen mit AK-Vorratsdatenspeicherung. Auch ganz nette Menschen. Das Ganze ist eine Aktion von der Aktion Mensch. Infos gibt es zum Beispiel auf diegesellschafter.de.
Oder ccmz.de, da haben wir das Ganze nochmal hingepackt für einen Flyer, falls einige Leute sich lieber eine URL merken als Text, Uhrzeit und so weiter.
Genau. Und ja, nach uns kommt gleich die hellenische Jugend. Wir machen hier ein bisschen Programm. Ich denke, wir verziehen uns langsam aus dem Studio. Haben genau. Alle Hunger, haben wir festgestellt. Und schicken euch dann quasi in den Abend mit Silence von... Nee, mit Salur von Silence.